ARD.
Russia is only intensifying its aggression and is now breaching the European Union's own borders.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas beklagt, dass die russischen Aggressionen zunehmen und russische Kampfjets den europäischen Luftraum verletzt haben sollen. Damit befasst sich heute der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung.
Das gleiche Thema beschäftigt morgen dann auch den NATO-Rat und demnächst die EU. Da schauen wir drauf, was dabei rauskommen könnte.
Außerdem steht diese Woche im Zeichen der UN-Generaldebatte und da wird es vor allem um das Thema Gaza gehen.
Eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung steht schon heute Abend auf der Agenda in New York und wir analysieren jetzt im Podcast die deutsche Position dazu.
Und schauen uns auch nochmal an, wie eigentlich die rechtliche Situation ist bei der Anerkennung eines Palästinenserstaates.
Hallo, ich bin Mareike Makosch.
Und ich bin Tarek Yousbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 22. September um 15.30 Uhr. Und bei uns geht's im Podcast heute vor allem um Politik und Diplomatie. Diese Woche kommen nämlich gefühlt sämtliche wichtigen Gremien in Sachen Ukraine-Krieg und Krieg in Gaza zusammen. Mareike, wir starten mit dem UN-Sicherheitsrat. Der trifft sich heute zu einer Sondersitzung, die Estland beantragt hat.
Jawohl, da geht es um die möglichen Luftraumverletzungen durch russische Drohnen und Kampfjets. Das ist ja jetzt schon seit Tagen Thema. Und zuletzt hat eben Estland gemeldet, dass russische Flugzeuge 12 Minuten lang in ihrem Luftraum unterwegs waren. Daraufhin sind NATO-Flugzeuge aufgestiegen und haben die russischen Jets abgefangen, wie das immer heißt, also aus dem Luftraum rausbegleitet. Russland sagt nach wie vor, das stimmt alles nicht. Kreml-Sprecher Peskow hat behauptet, dass russische Piloten sich immer an das Völkerrecht halten und dass es keine Beweise von estnischer Seite gibt für den Vorfall. Stattdessen sei das ein Versuch, eine konfrontative Atmosphäre zu schaffen. Unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth hat ein paar Infos dazu, ob das tatsächlich ein Versehen gewesen sein könnte und wie oft das überhaupt vorkommt, solche Luftraumverletzungen.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kommt das immer mal wieder vor. Die Regierung von Estland kritisiert das auch seit Monaten, dass zumindest mal kurz russische Kampfjets ins NATO-Gebiet fliegen. Das können hin und wieder Zufälle sein, wenn die Maschinen wirklich nur kurz in dem Luftraum waren. Wenn es aber gleich mehrere Flugzeuge für längere Zeit sind, wie jetzt gerade, dann ist das kein Zufall. Auch von der Bundeswehr heißt es, Russland will austesten, wie die Reaktionszeit der NATO-Flugzeuge ist. Der Air-Policing-Maschinen offiziell müssen sie innerhalb von 15 Minuten in der Luft sein. Was auch immer häufiger vorkommt, ist, dass russische Maschinen ihr Transponder-Signal ausschalten. Das macht sie dann unsichtbar für die zivile Luftsicherung, wo man dann definitiv nicht mehr von einem Zufall sprechen kann, wenn so ein Flugzeug ins NATO-Gebiet fliegt.
Ja, also offenbar ganz klar kein Versehen. Und jetzt ist das Ganze eben Thema im UN-Sicherheitsrat. Mareike, ich nehme an, es ist aber eher unwahrscheinlich, dass da konkret was rauskommt im Sicherheitsrat heute, oder?
Das nimmst du, glaube ich, ganz richtig an. Russland hat ja ein Veto im UN-Sicherheitsrat. Das heißt, die können da sämtliche Entscheidungen blockieren und entsprechend haben die Beratungen wohl eher Symbolcharakter heute.
Da könnte ja im NATO-Rat ein bisschen mehr bei rauskommen. Die treffen sich ja auch zu dem Thema.
Genau, die NATO-Länder kommen morgen zusammen, weil Estland nach diesem Vorfall Artikel 4 des NATO-Vertrags gezogen hat. Sie haben also gesagt, sie fühlen sich bedroht und möchten deshalb gerne, dass die NATO zumindest mal berät. Und auf EU-Ebene geht es dann demnächst auch nochmal um das Thema. Das erklärt unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Am 1. Oktober kommen die Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen zusammen und dort soll über EU-Reaktionen auf diese Luftraumverletzungen beraten werden und wohl auch über verschärfte Sanktionen gegen Russland. Zum Beispiel kein Öl und kein Flüssiggas mehr aus Russland in die EU. Bisher ließ sich das nicht so durchsetzen, wie das die EU-Kommission gerne gehabt hätte. Und die EU-Kommission hofft, dass sich das jetzt ändert. Im Mittelpunkt könnte aber etwas anderes stehen, eine stärkere Eigenständigkeit bei der Verteidigung.
In der EU droht man also mit neuen Sanktionen. In den USA ist das ja dagegen immer so ein bisschen von Donald Trumps Tagesform abhängig, wie das Verhältnis zu Russland gerade ist. Und anscheinend versucht der russische Machthaber Putin aktuell mal wieder Trump und die Weltöffentlichkeit ein wenig milde zu stimmen vor der Generalversammlung.
Genau, indem er ihm so ein bisschen was anbietet fürs gute Verhältnis quasi. Und zwar hat Putin heute angekündigt, dass er sich weiterhin an den New START-Vertrag halten will. Das ist ein Rüstungsabkommen zwischen Russland und den USA, in dem festgelegt ist, dass beide Seiten maximal 1550 Atomsprengköpfe einsatzbereit haben. Der Vertrag läuft im Februar aus und Putin will sich jetzt eben danach auch noch ein weiteres Jahr daran halten, vorausgesetzt, dass Trump sich auch daran hält.
Neben den ganzen politischen Beratungen gehen allerdings auch die Angriffe auf beiden Seiten weiter. Da müssen wir natürlich auch noch kurz drüber sprechen. Mareike?
Ja, heute Morgen haben wir im Podcast ja schon über den ukrainischen Drohnenangriff auf die Krim berichtet. Da sind nach russischen Angaben 3 Menschen gestorben. Außerdem hat Russland unter anderem heute Morgen offenbar Saporischschja mit Fliegerbomben angegriffen. Dabei sind laut der Ukraine ebenfalls 3 Menschen getötet worden.
Und damit zurück zur Diplomatie und zum Krieg im Nahen Osten. Morgen startet ja die Generaldebatte bei den Vereinten Nationen. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sind vor Ort in New York. Und dieses Jahr soll es vor allem um den Gazakrieg gehen.
Ja, schon heute Abend gibt es da eine Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Das hat ja gestern nochmal richtig Fahrt aufgenommen, weil zum ersten Mal auch wirtschaftlich starke westliche Länder angekündigt haben, Palästina als Staat anzuerkennen. Also zum Beispiel die G7-Länder, Großbritannien und Kanada.
Deutschland gehörte aber nach wie vor nicht dazu. Warum eigentlich?
Ja, kurz gesagt hat es keine Priorität. Die meisten deutschen Politiker sind der Meinung, dass da vorher andere Schritte passieren müssen. Unser Berlin-Korrespondent Markus Sambale hat sich die Positionen dazu mal genauer angeschaut.
Auch wenn enge Partner wie Großbritannien und Frankreich Palästina offiziell als Staat anerkennen, Außenminister Johann Wadephul betont, dass die Bundesregierung diesen Schritt nicht mitgeht. Für Deutschland stehe die Anerkennung eines palästinensischen Staats eher am Ende des Prozesses. Wadephul gibt zu, dass eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern gerade in weiter Ferne ist. Gleichzeitig fordert der CDU-Politiker noch klarer als sonst, ein solcher Prozess muss jetzt beginnen. Wadephul äußerte sich vor seinem Abflug nach New York. Dort, rund um die Vollversammlung der Vereinten Nationen, wird die Lage im Nahen Osten eine zentrale Rolle spielen. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter verteidigte im Deutschlandfunk die Haltung der Bundesregierung. Er verwies darauf, dass die radikal-islamische Hamas die Anerkennung Palästinas sehr einseitig ausschlachten werde. SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller findet, dass die Anerkennung Palästinas durch zahlreiche Staaten zwar eine starke Symbolkraft hat, aber nichts ändert an der de facto Situation in Gaza und im Westjordanland. Möller wies im WDR außerdem auf die historische Verantwortung Deutschlands für Israel hin. Deshalb seien vor einer Anerkennung noch viele weitere Fragen zu klären.
Die übrigen Reaktionen sind ja ziemlich unterschiedlich ausgefallen. Heftige Kritik haben, das konnte man erwarten, aus Israel.
Ja, der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist ja gegen eine Zwei-Staaten-Lösung und hat jetzt auch im Zuge dieser Ankündigung nochmal ganz klar gesagt, es werde niemals einen Palästinenserstaat geben und dass diese Anerkennung Palästinas nur eine Belohnung für den Hamas-Terror sei. Stattdessen will Israel jetzt noch mehr Siedlungen im Westjordanland bauen. 2 rechtsextreme Minister aus Netanjahus Kabinett haben sogar gleich damit gedroht, das Westjordanland zu annektieren.
In diesem Zusammenhang wäre es ja auch mal ganz interessant, wie da eigentlich die rechtliche Lage ist. Also viele Länder sagen jetzt, wir erkennen Palästina als Staat an. Womit begründen die das denn?
Ja, da gibt es tatsächlich ganz klare rechtliche Voraussetzungen dafür. Und die hat jetzt Philipp Rayon aus der ARD-Rechtsredaktion für uns.
Ob ein Staat völkerrechtlich ein Staat ist, hängt grundsätzlich von 3 Dingen ab. Es braucht ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine effektive Staatsgewalt. Diese Kriterien stehen in der Konvention von Montevideo aus dem Jahr 1933.
Wichtig ist aber in dem Zusammenhang, dass diese Kriterien nicht abschließend sind. Da steht in der Konvention das Wort should, also soll. Das ist quasi ein Anspruch, das ist eine Liste von Indizien. Aber es können auch andere Kriterien herangezogen werden, zum Beispiel die Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation.
Sagt Kai Ambos, Professor für Völkerrecht in Göttingen. Im Fall von Palästina geht er davon aus, dass zumindest 2 Kriterien, das Staatsgebiet und das Staatsvolk, erfüllt sind. Das Staatsgebiet umfasse das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem. Das Staatsvolk bildeten die insgesamt rund 5 Millionen Menschen, die dort leben. Unter Völkerrechtlern ist im Fall von Palästina umstritten, ob das dritte Element vorliegt, die effektive Staatsgewalt. Sie wäre gegeben, wenn eine Regierung etwa selbst über die Verwaltung entscheiden könnte und die Außengrenzen kontrollierte. In den palästinensischen Gebieten hat aber die Autonomiebehörde allenfalls im Westjordanland eine Teilkontrolle und die ist stark durch Israel beeinflusst. Kai Ambos kommt daher wie viele andere Rechtswissenschaftler zum Ergebnis, eine effektive Staatsgewalt fehlt. Ausnahmsweise könnte Palästina aber trotzdem ein Staat sein, sagt Pierre Thielberger, Professor für Völkerrecht an der Ruhr-Universität Bochum.
Alleine das Fehlen der effektiven Staatsgewalt verhindert ja hier aus juristischer Sicht die Staatlichkeit. Und diese wird ja gerade durch die israelische Besatzung, insbesondere im Gazastreifen und teilweise auch im Westjordanland, verhindert.
Soll heißen, Israel agiert mit der Siedlungspolitik völkerrechtswidrig. Das hat auch der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten im vergangenen Jahr festgestellt. Wegen der völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik könne Palästina gar keine Staatsgewalt ausüben. Deswegen werde diskutiert, dass Palästina auch ohne eine effektive Staatsgewalt ein Staat sein kann.
Dass Israel sozusagen noch Verwaltungsfunktionen ausübt, muss man gerade umgekehrt sehen, denn Israel hindert ja dann damit die Palästinenser, ihre administrativen Funktionen auszuüben,
sagt Kai Ambos, der auch Richter beim Kosovo-Sondertribunal ist. Im Ergebnis wollen sich aber weder Ambos noch Thielberger festlegen, ob sie Palästina völkerrechtlich als Staat ansehen. Dass bald wohl über 150 Staaten Palästina als Staat anerkennen, spielt bei der völkerrechtlichen Bewertung keine Rolle. Mit einer Einschränkung, sagt Kai Ambos.
Wenn Staaten, die im Sicherheitsrat der UNO sind, wenn jetzt also die Briten und die Franzosen anerkennen, dann haben alle ständigen Mitglieder außer den USA anerkannt. Das sind die ersten G7-Staaten. Dann wird ein internationales Gericht nicht mehr einfach sagen können, das ist kein Staat. Also das kann man einfach nicht ignorieren.
Im völkerrechtlichen Sinne machen solche Ankündigungen oder auch die Anerkennungen selbst nur politisch etwas aus. Sie könnten Druck auf Israel ausüben, damit es besser mit der palästinensischen Bevölkerung umgeht, vor allem im Gazastreifen.
Dann schauen wir genau dort noch hin, in den Gazastreifen. Was gibt es von dort Neues zu berichten?
Israel hat vor allem in der Stadt Gaza wieder massiv angegriffen. Allein dort sollen seit heute früh 26 Menschen getötet worden sein. Außerdem soll das israelische Militär wohl angeordnet haben, dass ein wichtiges provisorisches Krankenhaus in Gaza-Stadt geräumt wird. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Angeblich sollen sich dort noch mindestens 300 Patienten und Personal aufhalten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Mareike Markosch aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.